DW Menschen und Märkte.
Neue Troika-Verhandlungen mit Griechenland. Ebola belastet westafrikanische Wirtschaft und Sparplan für die Pleitestadt Detroit. Das sind die Themen im heutigen Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Am Mikrofon ist Johanna Schmeller. Herzlich willkommen. Heute haben in Paris dreitägige Verhandlungen zwischen Griechenland und der Troika begonnen. Es geht natürlich um Geld oder eigentlich darum, wie in Zukunft besser gespart werden kann. Denn dass Athen noch mehr finanzielle Unterstützung braucht, stellt niemand in Frage. Griechenland argumentiert, dass es nun darum gehe, Arbeitsplätze im Land zu schaffen. Thomas Bormann fasst zusammen.
Griechenland ist auf dem Weg heraus aus der Krise. Der Aufschwung kommt, meint jedenfalls Ministerpräsident Andonis Samaras. Nicht nur der Tourismus boomt, sondern auch der Hafen von Piräus. Dort investiert die chinesische Firma COSCO mehrere Milliarden Euro in einen Containerterminal und die Hafenanlagen. Andonis Samaras zeigt sich geradezu entzückt. Die Möglichkeiten sind riesig. Mehr Investitionen bringen mehr Produktion, mehr Einkommen und, am allerwichtigsten, mehr Beschäftigung und mehr Arbeitsplätze. Das wird Griechenlands Rolle in Europa stärken. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, meint die Radiojournalistin Valia Kaimaki. Denn noch sei von Wachstum wenig zu spüren. Nur in Einzelfällen kämen Investoren aus dem Ausland nach Griechenland. Und inländische Investoren?
Of course there are no local investments. This is, you know, science fiction.
Es gibt keine griechischen Investoren. Das ist Science Fiction, meint die Journalistin. Dennoch, einige Wirtschaftsdaten Griechenlands sind heute deutlich besser als zu Beginn der Krise vor 6 Jahren. Zum einen, der griechische Staat gibt inzwischen weniger Geld aus, als er einnimmt. Griechenland hätte sogar einen Überschuss im Staatshaushalt, wären da nicht all die Zinsen für die alten Schulden. Und zum anderen rechnet die griechische Regierung in diesem Jahr erstmals wieder mit einem Wirtschaftswachstum, wenn auch nur bescheiden, in Höhe von 0,6%. Um diesen Wachstumskurs zu beschleunigen, hofft die griechische Regierung auf Hilfe von allen, die an der Troika beteiligt sind, also dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und den anderen Euro-Ländern. Sie alle haben an Griechenland milliardenschwere Hilfskredite überwiesen. Griechenland wünscht, dass die Laufzeit dieser Kredite verlängert wird und dass gleichzeitig die Zinsen für diese Kredite gesenkt werden, damit Griechenland sich eben nicht kaputt bezahlt an den Zinsen. So sollen die Auswirkungen der harten Sparpolitik gedämpft werden, einer Politik, deren Sinn vielen Griechen bis heute nicht einleuchtet, sagt die Journalistin Valia Kaimaki.
Wir können nicht verstehen, warum die europäische Führungsriege uns diese harte Sparpolitik aufgedrückt hat, obwohl man doch weiß, dass dieses Rezept noch nie funktioniert hat. Denn es bringt Rezession, es bringt Arbeitslosigkeit.
Und die liegt immer noch bei 27%. Griechenland will mit der Troika deshalb nicht nur darüber reden, wie die Sparpolitik fortgesetzt wird, sondern auch über Programme zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Griechenland. So könnte die Krise noch schneller überwunden werden, glaubt die griechische Regierung und freut sich schon auf die Zeit, in der sie sich nicht mehr der Sparpolitik und den Troika-Kontrollen unterwerfen muss.
Kaum ein Tag, an dem der Name einer Seuche derzeit nicht durch die Nachrichten geht: Ebola. Für die Menschen in Westafrika hat die tödliche Epidemie inzwischen auch schwere wirtschaftliche Folgen. In ohnehin bettelarmen Staaten wie Sierra Leone, Liberia und Guinea gibt es Straßensperren und gekappte Flugverbindungen. Die Versorgung leidet. Und auch die Nachrichten aus Nigeria und Senegal werden zunehmend besorgniserregend. Jens Borchers.
John Mahama ist zurzeit Vorsitzender der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Der Präsident Ghanas bemüht ein altes afrikanisches Sprichwort.
When your neighbor's house is on fire,
wenn es im Haus des Nachbarn brennt, muss man helfen. Sonst brennt das Feuer als nächstes dein eigenes Haus nieder. Das klingt gut, es hapert nur mit der praktischen Umsetzung. Denn John Mahama zitiert das Sprichwort in Ghanas Hauptstadt bei einem Treffen der westafrikanischen Gesundheitsminister. Aber die Vertreter von Sierra Leone, von Liberia und von Guinea, die fehlen bei diesem Treffen, weil es keine Flugverbindungen nach Ghana mehr für sie gab. Zurzeit bedienen nur noch 2 Fluglinien, beispielsweise Freetown, die Hauptstadt von Sierra Leone. Übertriebene Reisebeschränkungen, geschlossene Grenzen, das wird der Wirtschaft in der Region schaden. Auch das sagt John Manama, der amtierende Vorsitzende der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Die Reaktion? Magere, anderthalb DIN A4 Seiten mit sehr vage formulierten Hilfszusagen von der ECOWAS. Obwohl der wirtschaftliche Schaden ganz klar absehbar ist. Der Internationale Währungsfonds IWF rechnet wegen Ebola mit scharf absackenden Wachstumsraten für Sierra Leone, Liberia und Guinea. Damit, dass Lebensmittel knapp werden, dass Löcher in den Staatshaushalten entstehen und damit, dass die Beschäftigung vor allem in der wichtigen Landwirtschaft zurückgeht. Jetzt müsste eigentlich geerntet werden, aber in Sierra Leone trauen sich die Bauern nicht auf die Felder. Sie fürchten, sich bei anderen mit Ebola anzustecken. Wichtige Rohstoffkonzerne haben längst ihre internationalen Mitarbeiter abgezogen und die lokalen Kräfte auch nach Hause geschickt. Eisenerzminen sind davon betroffen, Diamanten auch. Die Minen von Sierra Leone liegen in den Epizentren der Ebola-Seuche und die Arbeiter bleiben ängstlich zu Hause. Die Wirtschaftsleistung wird also einbrechen und es wird Löcher in den Staatsbudgets geben. Der Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank, Donald Kaberuka, sagt wenigstens Hilfe zu. Wir werden für Sierra Leone und Liberia wahrscheinlich Budgethilfen bereitstellen. Die Zuversicht in die Wirtschaftsentwicklung, die sackt ab. Wir wollen deshalb Signale setzen, dass diese Länder sich auch wieder aufrappeln werden. Deshalb müssen auch die Fluggesellschaften wiederkommen. Momentan deutet aber nichts darauf hin, dass die wiederkommen werden. Grundnahrungsmittel wie Reis werden knapp, weil es immer schwieriger wird, Importe in die betroffenen Länder zu bringen. Und alle starren auf die Entwicklung in Nigeria. Afrikas größte Volkswirtschaft meldete gerade einen ersten Ebola-Toten in der Stadt Port Harcourt. Dort schlägt das Herz der Erdölindustrie Nigerias. 90% der Exporterlöse fließen aus diesem Geschäft mit dem schwarzen Gold. Wenn sich das Ebola-Virus in Port Harcourt weiter ausbreiten sollte, es wäre ein Albtraum für die Wirtschaft Nigerias. Noch scheint das Gesundheitssystem Nigerias eine breite Ebola-Epidemie abwehren zu können. Aber der Afrika-Direktor der Weltgesundheitsorganisation WHO erlaubt sich bereits jetzt diesen Hinweis. Der Ausbruch zeigt, dass alle afrikanischen Staaten mehr in die Gesundheitssysteme investieren müssen. Oder dass sie eben im Falle von solchen Epidemien neben den vielen Toten auch die wirtschaftlichen Folgen hinnehmen müssen.
Heute beginnt das Pleiteverfahren gegen Detroit. Es geht um nicht weniger als 18 Milliarden Dollar Schulden. Vor einem Jahr ging die Motor City pleite und jetzt soll ein Gericht entscheiden, ob der Sparplan umgesetzt werden kann. Sabrina Fritz.
Was ist gerecht? Müssen Rentner weniger zur Sanierung ihrer Stadt beitragen als Versicherungskonzerne? Darf man Picassos und Van Goghs behalten und gleichzeitig Lehrern das Gehalt kürzen? Solch schwierige Fragen werden in den nächsten 6 Wochen vor Gericht in Detroit verhandelt und Richter Stephen Rhodes muss am Ende darüber entscheiden. Die Erwartungen an das Verfahren sind riesig. Das ist wie bei einem Film, das dramatische Finale, sagt John Potthoff, Professor für Insolvenzrecht an der Universität von Michigan. Und niemand weiß, ob der Held am Ende überlebt. Der Held, das ist die runtergekommene Stadt Detroit, belastet mit 18 Milliarden Dollar Schulden. Ihr Retter, das ist der Insolvenzverwalter Kevin Orr. Tag und Nacht hat er in den letzten Monaten an einem Rettungsplan gebastelt, hat Rentner und Lehrer dazu gebracht, auf Gehalt zu verzichten, Stellen wurden gestrichen und Klassen zusammengelegt. Als die Schule gebaut wurde, waren 32 Schüler in der Klasse. Jetzt mit 43 Kindern haben wir nicht genug Platz und 10% weniger Gehalt, damit musst du dein Leben ändern, sagt eine Lehrerin bei einer Demo in Detroit. Richter Stephen Rhodes muss nun entscheiden, ob all diese Sparpläne gerecht sind. Viele Rentner, die früher bei der Stadt angestellt waren, fühlen sich zum Beispiel ungerecht behandelt. Sie bekommen 4,5% weniger Rente im Monat.
The city of Detroit is insolvent. The pensions themselves are not.
Die Stadt ist pleite, aber der Fonds nicht. Sie stehlen unsere Pensionen, sagt Sam Owen. Aber Detroit muss nicht nur sparen, es muss vor allem auch Geld eintreiben. Familien, Geschäfte, der Golfclub hatten seit Monaten ihre Strom- oder Wasserrechnungen nicht bezahlt. Daraufhin hatte die Stadtverwaltung den Wasserhahn zugedreht, was für viel Unmut gesorgt hat. Kinder hielten Plakate hoch, kein Wasser, kein Zähneputzen. Jetzt hat die Stadt einen Notfallplan ausgearbeitet. Wer 10% von seiner Rechnung bezahlen kann, bekommt wieder Wasser. Vivian Logan ist 3.000 Dollar im Rückstand und sie kann nicht mal die 300 aufbringen, die notwendig sind, damit das Wasser bei ihr zu Hause wieder fließt. Wenn es um Wasser und Nahrung, also das blanke Überleben geht, darf die Stadt dann überhaupt eine wertvolle Kunstsammlung behalten? Im Detroit Institute of Arts hängen Van Goghs und Picassos neben asiatischer und amerikanischer Kunst. Kunstexperten schätzen die Bilder auf zwischen 4 und 8 Milliarden Dollar, je nachdem, welchem Gutachten man glaubt. Insolvenzverwalter Orr hat nun folgenden Deal ausgehandelt. Die Sammlung wird nicht angetastet und in eine eigene Stiftung übertragen. Diese zahlt dafür an die Stadt Detroit rund 800 Millionen Dollar in den nächsten Jahren. Diesem Kartenhaus von Orr mühsam errichtet, bläst nun heftiger Wind entgegen. Die größten Windmacher sind zwei Versicherer, die für die Kreditausfälle haften müssen. Wer Detroit einen Dollar geliehen hat, bekommt zum Teil jetzt nur 6 Cent zurück. Banken und Versicherungen müssen also einen größeren Teil übernehmen als Rentner und die Kunst. Ob das gerecht ist, darüber muss nun Richter Stephen Rhodes entscheiden, ein ausgewiesener Insolvenzexperte, der in seiner Freizeit E-Gitarre in einer Rockband spielt.
Einen großen, schönen, neuen Flughafen. Das war ein Lieblingsprojekt des Londoner Bürgermeisters. An der Mündung der Themse sollte die neue Gigabaustelle liegen. Kosten? 90 Milliarden Pfund, also rund 120 Milliarden Euro.
Boris Island, das ist der Spitzname jenes Projekts, für das Boris Johnson wie kein zweiter geworben hat. Ein Flughafenneubau auf der Isle of Grain in der Themse-Mündung. Kostenpunkt bis zu 90 Milliarden Pfund, fast 120 Milliarden Euro, inklusive der notwendigen Anbindung über Straßen und Schienen. Zu teuer, zu unsicher, zu herausfordernd. Das ist nun das Urteil der von der britischen Regierung eingesetzten Flughafenkommission. Ihr Vorsitzender Howard Davis sagte heute:
Unser Standpunkt ist, ein einziger großer Flughafen weit im Osten der Stadt ist nicht die richtige Antwort auf die Herausforderungen. Wir meinen, dass ein Netzwerk konkurrierender Flughäfen die bessere Lösung ist. Für London und den Rest des Landes.
Derzeit hat London die Flughäfen Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted und den City Airport. Davis' Credo lautet, die Lösung müsse machbar und bezahlbar sein. Seiner Schätzung zufolge kämen allein auf die öffentliche Hand bei einem Neubau Kosten von 30 bis 60 Milliarden Pfund zu.
It would cost about 30 to 60 billion.
Das Votum der Flughafenkommission ist ein herber Rückschlag für Boris Johnson. Denn damit bleiben voraussichtlich nur noch folgende Optionen auf dem Tisch. Entweder der Bau einer dritten Start- und Landebahn in Heathrow oder der Bau einer zweiten Bahn in Gatwick und dessen Ausbau zu einem internationalen Drehkreuz. Der Tory-Bürgermeister jedoch bleibt hartnäckig bei seinem Vorhaben.
Es bleibt richtig, in der Themse-Mündung einen neuen Flughafen zu bauen. In diese Richtung wird sich London sowieso entwickeln. Und wir können dort parallel auch dringend benötigten Wohnraum schaffen.
Eine Erweiterung von Heathrow im Südwesten der Hauptstadt will Johnson unbedingt verhindern. Kritiker werfen ihm vor, er wolle vor allem seine konservative Wählerschaft vor Fluglärm schützen. Der innerparteiliche Rivale von Premierminister David Cameron will im kommenden Jahr in das Unterhaus einziehen und dürfte auch dann in der Flughafenfrage nicht locker lassen. Derweil drängt der britische Industrieverband CBI darauf, endlich Nägel mit Köpfen zu machen, um das Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden und das bis zum Jahr 2030 deutlich steigende Passagieraufkommen zu bewältigen, sagt Katja Hall.
Die Politik kann sich vor dieser schwierigen Entscheidung nicht drücken. Wir fordern rasch eine klare Empfehlung der Flughafenkommission, danach eine Entscheidung der Regierung. Und dann wollen wir 2020 den ersten Spatenstich erleben.
Ihre endgültige Empfehlung will die Flughafenkommission allerdings erst nach der Parlamentswahl im Mai 2015 vorlegen, wobei wiederum die Regierung an diese Empfehlung auch nicht zwingend gebunden ist.
Und mit diesem Beitrag von Stefanie Piepe aus London geht auch der Podcast zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagen Christoph Grobe in der Technik und am Mikrofon Johanna Schmeller.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.